Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Die wilden Streiks von TUIfly-Mitarbeitern im Herbst 2016 werden wahrscheinlich nicht ohne Folgen für die Kunden und TUIfly bleiben. Denn heute Morgen urteilte der Europäische Gerichtshof, so ein wilder Streik ist keinesfalls höhere Gewalt, sondern Fluggesellschaften können hier verpflichtet sein, Entschädigungen an Fluggäste zu zahlen. Wann genau das dann aber der Fall ist, werden auf dieser Basis des EU-Urteils dann für Kunden hierzulande die deutschen Gerichte entscheiden müssen. Unsere Themen. Die EU-Mitgliedstaaten könnten Glyphosat doch bei sich zu Hause verbieten, sagt Greenpeace Österreich. Dazu gleich ein Gespräch mit deren Landwirtschaftsexperten Sebastian Theising-Mattei. Der EU-Gerichtshof hat die Abholzaktion im polnischen Urwald Białowieża als rechtswidrig verurteilt. Wir fragen, wie das Urteil in Polen ankommt und ob es dann wohl auch respektiert wird. Das Europaparlament stimmt heute über die Klimaziele der Mitgliedstaaten und über mehr Energiesparauflagen für Gebäude ab. Los Angeles streicht jetzt seine Straßen gegen die Klimaerwärmung weiß. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, ob sich die Geldanlage in Gold, Silber oder andere Edelmetalle lohnt. Im Sommer 2016 ließ ein einzelner Satz in einer Pressemitteilung von EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis zum umstrittenen Pflanzengift Glyphosat aufhorchen. Er sagte nämlich, wenn die EU eine Substanz zulasse, dann bedeutet das nur, dass die Mitgliedstaaten solche Produkte auf ihrem Gebiet zulassen dürften, sie aber nicht gezwungen seien, das zu tun. Kein Staat müsse sich also bei der Frage Glyphosat ja oder nein hinter der Kommissionsentscheidung verstecken, sondern könne den Verbrauch untersagen. Dagegen warnte jedoch Bundesagrarministerin Julia Klöckner jetzt in der Süddeutschen Zeitung vor Einwänden der EU-Kommission gegen ein Glyphosatverbot in Österreich. Dort wollte nämlich das Bundesland Kärnten das Gift auf öffentlich sensiblen Flächen wie Krankenhäusern und Spielplätzen direkt verbieten und hätte dann am liebsten auch noch ein dreijähriges Totalverbot ausgesprochen. Am Telefon in Wien ist Sebastian Theising-Mattei von Greenpeace Österreich. Also offenbar geht ein Verbot doch nicht so einfach, wie auch Greenpeace das immer propagiert hat. Können Sie sich diesen Widerspruch erklären?
Ja, guten Tag. Wie Sie ja schon richtig gesagt haben, wollte Kärnten in Wirklichkeit zwei verschiedene Dinge tun. Einerseits haben sie generell das Sprühen von Pestiziden auf sensiblen Flächen, also zum Beispiel in Parks oder auf Spielplätzen, verboten. Und darüber hinaus wollten sie eben für 3 Jahre Glyphosat komplett in Kärnten verbieten. Dieses erste Verbot, also auf den sensiblen Flächen, das steht, das ist unbestritten. Und das war sicher ein richtiger Schritt, dem auch andere folgen sollten. Dieses zweite Verbot, eben für 3 Jahre Glyphosat total zu verbieten, da hat die Europäische Kommission jetzt Bedenken angemeldet und gesagt, das wäre nicht ausreichend begründet. Somit ist derzeit ein bisschen unklar, wie das genau in Kärnten jetzt rechtlich funktionieren kann. Aber Sie haben das ja auch schon richtig gesagt, die Europäische Kommission hat ja eigentlich immer betont, dass Mitgliedstaaten selber Glyphosat verbieten können.
Jetzt kann man aber nachlesen, dass sich die Kärntner schon Mühe gegeben haben, das ein oder andere Argument anzuführen, zum Beispiel Schutz von Amphibien.
Ja, also es ist auch so, dass die Kärntner Landesregierung da sicherlich derzeit noch weiter dran arbeitet und versucht, einen legalen Weg zu finden. Wie gesagt, wir erwarten uns da auch von der Europäischen Kommission, dass hier ein Weg gefunden wird, wie man Glyphosat nicht nur aus den Parkanlagen verbannen kann, sondern auch von den Äckern, weil das eben schließlich auch im Vorfeld immer zugesagt wurde.
Welchen Weg gäbe es denn dann?
Also ein Weg wäre ganz sicher in Österreich über die Bundespolitik. Es ist ja so, dass die prinzipielle Entscheidung über Glyphosat einmal auf europäischer Ebene getroffen wurde, aber die einzelnen Pestizidprodukte, sprich das sind dann, ist ein bestimmtes Gemisch aus Glyphosat und anderen Zusatzstoffen, ob das zugelassen wird oder nicht, das entscheiden die EU-Staaten selber. Und hier könnte auf jeden Fall in Österreich die Landwirtschaftsministerin die Behörde anweisen, diese Pestizidprodukte nicht weiter zuzulassen. Das wäre ein Weg für Österreich, glyphosatfrei zu werden. Das hilft jetzt Kärnten noch nicht direkt weiter, aber wie gesagt, auch Kärnten versucht weiterhin einen legalen Weg zu finden.
Das heißt, was glauben Sie, macht die österreichische Bundesregierung? Die hatte ja grundsätzlich für ein Nein bei Glyphosat auf EU-Ebene gestimmt.
Genau, Österreich hat prinzipiell gegen Glyphosat gestimmt und es war auch so, dass der derzeitige Bundeskanzler Sebastian Kurz schon im Dezember einen Ausstieg aus Glyphosat angekündigt hat. Nur passiert ist bis jetzt nichts. Aus dem Glyphosat-Ausstieg ist eine Machbarkeitsstudie geworden und selbst diese Machbarkeitsstudie wurde jetzt bereits einmal verschoben. Aus unserer Sicht ist das eine Hinhaltetaktik und wir fordern daher auch unsere Bundesregierung regelmäßig dazu auf, jetzt endlich konkrete Schritte zu setzen.
Sebastian Theising, Matte von Greenpeace Österreich über ein mögliches Verbot des Pflanzengifts im Nachbarland. Vielen Dank für diese Informationen. Der Białowieża-Wald gilt als einer der am besten erhaltenen Naturwälder Europas und ist als Natura 2000-Gebiet als Lebensraum für bedrohte Tier- und Vogelarten besonders geschützt. Das bedeutet nach EU-Recht strenge Auflagen für die Forstbewirtschaftung. Mit der Begründung, der Wald sei jedoch durch den Borkenkäfer bedroht, hatte die polnische Regierung großflächige Abholzungen zugelassen und handelte sich dafür ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission ein. Allerdings verstößt das Land gegen EU-Naturschutzrecht. Das urteilte heute Morgen der Europäische Gerichtshof. Tonja Koch mit Einzelheiten.
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat heute klargestellt, dass Naturschutz gegenüber wirtschaftlichen Interessen Priorität genießt. Denn in Waldgebiete, wie das polnische Białowieża-Waldareal, das nach EU-Recht besonders geschützt ist, dürfe nicht eingegriffen werden. Die dort geltenden Auflagen, die für diese sogenannten Natura 2000-Gebiete gelten, müssten ausnahmslos befolgt werden. Polen habe daher rechtswidrig gehandelt, als es in die natürlichen Abläufe eines der letzten intakten Urwälder Europas eingegriffen habe. Die polnische Regierung hatte 2016 die Genehmigung erteilt, dass im Białowieża-Wald der Holzeinschlag drastisch erhöht wird. Dieser Maßnahme sind nach Angaben der EU-Kommission jahrhundertealte Bäume zum Opfer gefallen. Darüber hinaus hatte die Regierung forstwirtschaftliche Maßnahmen angeordnet, wie etwa Verjüngungsschnitte und Aufforstungen, und hat auf diese Weise die natürlichen Prozesse des über 63.000 Hektar großen Urwaldes beeinflusst. Begründet wurden diese Maßnahmen mit der Ausbreitung des Borkenkäfers, der die gesunden Bestände im polnischen Urwald bedrohte. Die EU-Kommission hingegen war der Auffassung, dass die polnischen Behörden sich nicht ausreichend vergewissert hätten, welche Auswirkungen die angeordneten Waldwirtschaftsmaßnahmen für das Natura 2000-Gebiet nach sich ziehen werden und forderte die polnischen Behörden auf, den Holzeinschlag zu stoppen. Dieser Aufforderung kam Polen zunächst nicht nach, sodass die EU-Kommission im Sommer des vergangenen Jahres Klage erhob. Polen habe sowohl gegen die Habitatrichtlinie der EU zum Schutz der natürlichen Lebensräume verstoßen, als auch gegen die in der EU geltende Vogelschutzrichtlinie. Dieser Auffassung ist der Europäische Gerichtshof nun heute gefolgt. Polen habe gegen seine Verpflichtungen aus beiden Richtlinien verstoßen. Die aktiven Waldwirtschaftsmaßnahmen seien nicht dazu geeignet gewesen, den Borkenkäfer einzudämmen, sondern führten zur Zerstörung weiter Teile des Natura 2000-Gebietes und zur massiven Bedrohung des Lebensraums zahlreicher Vogelarten. Ob und in welcher Form nun Sanktionen gegen Polen verhängt werden, ist Sache der EU-Kommission.
Tonja Koch über das Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Die Abfällaktionen im polnischen Białowieża-Urwald waren rechtswidrig. In Warschau bin ich jetzt mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Kellermann verbunden. Wie kamen die Nachrichten Polen an?
Die eine Sprecherin des Umweltministeriums hat bereits bestätigt, dass das Urteil respektiert wird in Polen. Das hat der Umweltminister Kowalczyk auch schon im Vorfeld angekündigt. Er ist ja erst im Januar in sein Amt berufen worden und hat den Auftrag bekommen, diesen Streit zu beenden mit der EU-Kommission. Das heißt also, es war klar, er sollte, wenn ein Urteil in dieser Richtung fällt, das dann auch anerkennen und den Streit nicht weiter eskalieren. Sein Vorgänger Jan Szyszko hatte diesen Plan der Abfällaktion ja initiiert und war da auch sehr hartnäckig. Und deswegen musste er dann letztendlich seinen Posten räumen. Es gibt auch schon eine Reaktion der Umweltschützer. Die wollen heute Nachmittag trotzdem protestieren in Warschau. Und zwar deshalb, weil sie sagen, jetzt sollte die polnische Regierung noch einen Schritt weitergehen. Sie sollte den ganzen Wald auf der polnischen Seite, es gibt ja auch noch auf der weißrussischen Seite einen Teil, aber auf der polnischen Seite sollte sie den ganzen Wald als Nationalpark ausweisen. Das ist bisher nur ein kleinerer Teil. Denn dann wäre ein Holzeinschlag grundsätzlich, also eine Forstbewirtschaftung, grundsätzlich nicht mehr möglich dort.
Sie sagen auf der einen Seite, die Regierung habe bereits angekündigt, man werde das Urteil respektieren. Allerdings hat man ja doch in der Vergangenheit festgestellt, dass die polnische Regierung manche Dinge anders interpretiert als die EU. Also wie ernst nehmen Sie diese Ankündigung?
Ich nehme sie insofern ernst, als die polnische Regierung einige Konfliktherde hat mit der Europäischen Kommission, die ihr wesentlich wichtiger sind als jetzt die Sache mit dem Urwald. Da ist ja vor allem die Gerichtsreform in Polen die umstrittene, an der sie auf jeden Fall festhalten will. Und deswegen war es klare Aufgabe des Umweltministers Kowalczyk, Henry Kowalczyk, diesen Streit zumindest beizulegen und an dieser Front also die Wogen zu glätten. Und ich denke, dass sich daran diese Linie die Regierung jetzt auch halten wird. Klar, Umweltschützer haben Bedenken, dass sie doch irgendwelche Tricks suchen, irgendwie versuchen, da rauszukommen und doch irgendwie weiter Holz zu fällen. Aber ich kann mir es also nicht vorstellen, denn das Ganze ist natürlich jetzt unter internationaler Beobachtung.
Florian Kellermann aus Warschau über die Reaktion in Polen zum Naturschutzurteil des EU-Gerichtshofes. Dankeschön. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, geht davon aus, dass die erneuerbaren Energien binnen der nächsten 4 bis 5 Jahren vollständig wettbewerbsfähig gegenüber der Kohle sein werden. Und, Zitat, dass wir dann imstande sein werden, erneuerbare Energien ohne zusätzliche Subventionen zu finanzieren. So seien die Ausbaukosten, zum Beispiel für Windkraft an Land, halbiert worden und inzwischen komme mehr als ein Drittel des deutschen Stroms aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind. All das sagte Altmaier auf einer 2-tägigen internationalen Energiekonferenz, zu der die Bundesregierung seit heute nach Berlin einlädt. Er sagte dort, die deutsche Energiewende werde in vielen Ländern der Welt bewundert und daraus solle ein Geschäftsmodell werden. Inwieweit die Braunkohle weiter subventioniert werde, das führte Altmaier hingegen nicht aus. Und als erstes müssen die Deutschen eigentlich ihre EU-Nachbarstaaten von der Energiewende überzeugen. Im Europaparlament wird heute über neue Klimaziele und mehr Energieeffizienz für Gebäude abgestimmt. Aus Straßburg, Pascal Lechner.
Der ehemalige Klimamusterschüler Deutschland muss bei der Kohlendioxidreduzierung erheblich aufs Tempo drücken, sonst wird das nichts mehr mit den neuen Klimazielen der EU. Diese Klimaziele will das Europaparlament heute beschließen. Dann müsste Deutschland den CO2-Ausstoß von Häusern, von Autos und der Landwirtschaft bis 2030 um 38% gegenüber 2005 senken.
Das macht umgerechnet, wenn man das alles zusammenzieht, 53% bis 2050. Und wenn man überlegt, dass wir im Moment nur bei etwa 30% liegen, dann ist das schon etwas, wo wir uns für anstrengen müssen,
sagt der umweltpolitische Sprecher der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Peter Liese. Gerade in den Jahren 1990 bis 2005 hatte Deutschland seine CO2-Emissionen erheblich reduzieren können. Das lag daran, dass viele dreckige Heizungen in der ehemaligen DDR ersetzt wurden. Seit 2005 ist das Erreichen der weiteren Reduktionsziele erheblich schwieriger geworden.
Da müssen wir vielleicht auch jetzt einfach eingestehen, dass das mit der Brechstange nicht zu machen ist. Man soll ja auch langfristig Klimaschutz machen und nicht nur auf ein Jahr bezogen.
Doch der Ex-Musterschüler Deutschland bekommt mit der neuen Verordnung gleichsam ein Hintertürchen, nämlich eine Möglichkeit, sich freizukaufen. Vorbild ist hier der Emissionshandel für die Industrie und den Flugverkehr. EU-Mitglieder, die ihre Klimaziele übererfüllen, können künftig Zertifikate an die Länder verkaufen, die ihre Klimaziele nicht erreichen.
Erstens wird das dann teuer. Da muss Deutschland bezahlen. Anderen Ländern Geld zahlen, die im Klimaschutz besser sind, die ihre Ziele übererfüllen. Und zweitens wäre das unendlich peinlich. Wir waren immer führend im Klimaschutz und auf einmal sind wir die, die ihr Ziel nicht erreichen. Deswegen wäre es wichtig, im Gebäudesektor schnell etwas zu erreichen. Das geht auch mit kostengünstigen Maßnahmen. Der sogenannte hydraulische Abgleich ist so ein Thema oder einfach die Heizung austauschen.
Und da spricht Peter Liese das zweite Gesetzesvorhaben an, die sogenannte Gebäudeeffizienzrichtlinie, über die die EU-Parlamentarier heute abstimmen. Sie soll erreichen, dass Häuser in der EU bis 2050 so gut wie kein CO2 mehr ausstoßen. Also das erfüllen, was Niedrigenergiehäuser heute schon können. 40% der Energie in der EU wird in Gebäuden verbraucht. Um aber das 2050-Ziel erreichen zu können, müssten pro Jahr 3-mal so viele ältere Häuser modernisiert werden wie heute. Vorschriften, wie das Einsparziel erreicht werden kann, will die EU den Mitgliedsländern aber nicht machen, erklärt der dänische EVP-Abgeordnete Bent Bentzen. Die Mitgliedsländer sollen selbst die richtigen Maßnahmen für ihr Land wählen. Wir haben große Unterschiede zwischen Ländern wie Ungarn, Rumänien und Bulgarien einerseits und dann Finnland, Dänemark und die Niederlande andererseits. EU-Fördermittel sieht die Richtlinie nicht vor. Bent Bentzen geht aber davon aus, dass das ambitionierte 2050-Ziel auch ohne Geld aus Brüssel erreicht wird. Hausbesitzer müssten nur erkennen, dass sich mit der Gebäudesanierung viel Geld sparen lasse.
Aus Straßburg, Pascal Lechner. Los Angeles hat die größte Autodichte der Welt und ein entsprechend großes Straßennetz. Im Sommer heizt sich der dunkle Asphalt großflächig auf und die Luft wird extrem heiß und das droht im Zuge des Klimawandels noch extremer zu werden. Deshalb müssen die dunklen Straßen jetzt heller werden, Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Greg Spotz ist sonnengebräunt, der trägt ein helles kariertes Hemd mit offenem Kragen, blaue Stoffhose, braune Schuhe. Ins dunkle Haar mischen sich immer mehr helle, graue Haare. Und Spotz selber, er mischt graue Straßen in die schwarze Asphaltwüste von Los Angeles. Wir sind hier an der Ecke Coronado Mayberry Street und wir schauen hier auf einen der 14 Blöcke, in denen wir eine neue, experimentelle, kühle Straßenbeschichtung verwenden. Wir stehen in einer ruhigen Wohngegend. Vögel zwitschern, hier und da bellt ein Hund. Kleine Häuschen, davor Autos. Die Mayberry Street ist gerade frisch asphaltiert worden, mit normalem schwarzen Asphalt. Ich habe hier einen Temperaturfühler. Der Asphalt hat um die 53 Grad Celsius. An einem ganz normalen Tag mit 24 Grad Lufttemperatur. Jetzt messen wir um die Ecke auf Coronado Street mit der kühleren Beschichtung. Knapp 46 Grad Celsius stehen dort auf dem Display, 7 Grad weniger. Greg Spotz ist für nachhaltigen Straßenbau zuständig. In der Stadt seien rund 10% der Fläche asphaltiert, sagt er. Weit über 100 Quadratkilometer. So viel wie 17.000 WM-Fußballfelder. Die Temperatur von Straßen und Parkplätzen spielt eine große Rolle für die Temperatur in der ganzen Stadt. Umweltschützer haben uns gesagt, kühlerer Straßenbelag ist gut, ist doch klar. Aber wir haben nicht eine Straße in ganz Kalifornien gefunden, wo das schon mal ausprobiert worden ist. Los Angeles macht jetzt den Test. Und nachdem bisher nur einzelne Straßen aufgehellt worden sind, will Spots mehr. Wir möchten gerne alle Straßen in einer besonders heißen Wohngegend mit dem kühlen Belag beschichten. Die Frage ist, wie dann der Gesamteffekt ist, sagt Spotz, wenn wir alle und nicht nur einzelne Straßen in einem Gebiet heller machen. Renea Vincent kommt die Straße entlang. Sie führt ihren Cockermischling Gussi. Die helle Beschichtung ist eine gute Idee, findet sie, und zieht die Schuhe aus, um einen Barfußvergleich zu machen. Ich stehe jetzt auf dem alten Asphalt, der ist ziemlich warm. Und jetzt der andere, der ist kühler. Wie viel Grad, das können Sie nicht sagen, sagt Renea. Ihre Füße seien eben keine guten Thermometer. Aber eine prima Sache sei das schon. Wenn die ganze Stadt kühler würde, würde das auch Energie sparen. Und die Reifen würden länger halten. Macht das Viertel kühler. Von Juni bis Oktober ist es in Los Angeles immer wieder 35 bis über 40 Grad heiß. Die Stadt gibt jährlich um die 90 Millionen Dollar aus, um öffentliche Gebäude per Klimaanlage herunterzukühlen. Aber es gibt auch Kritik an der neuen Straßenbeschichtung. $40.000 kostet eine Meile. Und sie herzustellen und auf der Straße aufzubringen ist aufwendig. Wissenschaftler sagen, die Kohlendioxidbilanz sei vielleicht sogar negativ. Trotzdem kein Killer-Argument, findet Greg Spotz. Bisher haben wir uns alle vor allem darum gekümmert, Kohlendioxidemissionen zu verringern. Aber der Klimawandel sei ja schon da, meint er, und wir müssten darauf reagieren.
A broader thing that a lot of people don't think about is there are people who are elderly or have health issues.
Was viele Leute nicht bedenken, es gibt Alte und Kranke, die sich keine Klimaanlage leisten können. Für die kann die Hitze sogar tödlich sein. Die Hitze zu verringern hat auch einen Gesundheitsvorsorgeaspekt.
Mit hellem Straßenbelag gegen die Klimaerwärmung aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die deutschen Anleger lieben Gold. Knapp 7 Milliarden Euro investierten sie 2016 in das Edelmetall. Aber ist das immer richtig? Die Stiftung Warentest hat sich die Marktverläufe angeschaut. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Gold gilt für viele als Krisenwährung. Allerdings sollten Anleger wissen, dass das Edelmetall nicht per se eine sichere Geldanlage ist. Denn wie bei jedem Finanzinvestment spielt auch hier der Kauf- und Verkaufszeitpunkt die wichtigste Rolle. Und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, gibt es auch ein Währungsrisiko. Finanzmarktexperte Roland Aulitzki.
Gold hat starke Kursschwankungen und keiner kann einem sagen, was Gold in 5 oder 10 Jahren kosten wird. Allerdings, Gold hat immer einen gewissen Wert bewahrt. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals wertlos werden. Deshalb ist es schon ein Gegengewicht zur klassischen Geldanlage.
Der Markt ist vielfältig. Es gibt Kilogramm Goldbarren genauso wie Mini-Varianten von lediglich 1 Gramm. Und es gibt natürlich die Münzen, standardisiert wie der berühmte Krügerrand oder auch viele Gedenkmünzen mit einem eher geringen Goldgehalt. Nicht alles eignet sich zur Geldanlage.
Bei sehr kleinen Gewichtseinheiten sind die Herstellungs- und Prägekosten so extrem, dass der Aufschlag teilweise über 20% liegt, während bei einem Barren von 1 Kilogramm ist der Aufschlag 1 bis 1,5% in der Regel und das ist eben schon viel attraktiver.
Für all jene, die Gold nicht unbedingt in ihren Händen halten müssen, kommt auch sogenanntes Papiergold in Frage. Das sind börsengehandelte Wertpapiere mit der Abkürzung ETC. Sie sind mit dem Edelmetall hinterlegt. Der Wert eines Papiers bezieht sich beispielsweise auf 1 Gramm Feingold. Roland Aulitzki.
Für diese Gold-ETCs spricht, dass sie sehr einfach handelbar sind. Sie müssen sich auch nicht damit herumschlagen, wie sie das Gold verwahren. Man braucht entweder einen Tresor oder ein Bankschließfach. Das ist wiederum mit Aufwand und Kosten verbunden. Und diese Probleme hat man mit Gold-ETCs nicht.
Theoretisch können ETC-Anbieter auch pleite gehen, doch schätzt die Stiftung Warentest dies als unwahrscheinlich ein. Die jährlichen Kosten liegen zudem meist unter 1%. ETC-Wertpapiere gibt es auch für Silber, Platin und Palladium. Silber ist derzeit relativ günstig, doch werden beispielsweise beim Kauf eines Kilobarren Silber deutlich höhere Abschläge verlangt als beim Gold. Auf der anderen Seite ist es ein ebenso gefragter Rohstoff, beispielsweise für Elektronikbauteile. Warentester Roland Aulitzki.
Von daher ist es nicht ganz unplausibel, dass das auch in Zukunft deutlich steigen könnte im Preis. Allerdings, die Wertschwankungen sind noch stärker. Von daher ist für Krisenzeiten Gold eigentlich das Mittel der Wahl, Silber nur in zweiter Linie.
Bei der Anlage in Edelmetalle gelten zudem keine einheitlichen Steuerregeln. Die Abgeltungssteuer bei Silber und Gold entfällt, wenn Münzen oder Barren nach mehr als 1 Jahr Anlagedauer verkauft werden. Bei Gold-ETCs ist diese Besteuerung noch nicht endgültig geklärt. Bislang ist nur Cetra Gold, hier ist eine Tochtergesellschaft der deutschen Börse der Emittent, steuerfrei. Und anders als für Gold müssen Anleger für Silber Mehrwertsteuer zahlen. Fazit: In Krisenzeiten an den Börsen war Gold bislang eher stabil oder der Wert nahm sogar zu. Es ist somit ein geeigneter Risikopuffer. Boomt es hingegen an den Aktienmärkten, müssen Edelmetallinvestoren auch mit Wertverlusten rechnen. Die Stiftung Warentest empfiehlt daher, maximal 5 bis 10% des eigenen Vermögens in Gold anzulegen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. US-Präsident Trump hat neue Russland-Sanktionen ausgebremst. Alles sieht nach einem Machtkampf in der US-Regierung aus. Mehr ab 12.10 Uhr.